SRF 3.
Ägypten rüstet sich für eine weitere Großdemo. Gegen den entmachteten Präsidenten ist Haftbefehl erlassen worden. Tunesien rüstet sich für neue Proteste. Am Generalstreik nehmen Zehntausende Menschen teil. Der Kanton Waadt hat ein Problem mit der Sicherheit seiner Gefängnisse. Wieder hat es einen spektakulären Ausbruch gegeben. Und auch morgen gibt es einen Hitzetag mit 32 bis 36 Grad. In den Alpen kann es Gewitter geben. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Ägyptens Militärchef al-Sisi hat dazu aufgerufen, die Muslimbrüder haben dazu aufgerufen, im Land am Nil wird es heute zu Großdemonstrationen kommen. Die Muslimbrüder haben nach der heutigen Anklage des abgesetzten Präsidenten Mursi eine noch größere Wut im Bauch. Ich bin jetzt verbunden mit Matthias Kündig, er war in den letzten Tagen für uns in Kairo. Was wird denn Mursi eigentlich vorgeworfen?
Ihm wird Konspiration mit der Hamas und die Tötung von Soldaten vorgeworfen. Konkret geht es um den 29. Januar 2011, also während der Revolution. Da ist Mursi aus dem Gefängnis Wadi Natrun ausgebrochen, mutmaßlich befreit von der Hamas. Und Mohamed Mursi soll in diesem Gefängnis kurz vor dem Ausbruch noch einen Brand gelegt haben, bei dem eben Soldaten gestorben sind. Da sind große Fragezeichen zu setzen, denn bis kurz vor dem Sturz von Mursi hat sich niemand für diesen Fall interessiert. Erst ganz kurz vor dem Sturz ist das wieder ein Thema geworden. Und zudem ist der internationale Druck auf die neuen Machthaber, Mursi freizulassen, immer größer geworden. Und mit dieser Anklage hat man nun eine Rechtfertigung für die Festsetzung von Mursi.
Kann man sagen, diese Anklage heute, die war so ein bisschen Öl ins Feuer. Muss man sich jetzt auf noch heftige Proteste gefasst machen?
Ja, also ich denke, die Anklage spielt da keine allzu entscheidende Rolle mehr. Es ist, wie Sie gesagt haben, einfach noch ein bisschen mehr Öl ins Feuer. Ganz entscheidend war der Aufruf von al-Sisi zu demonstrieren und der Armee ein Mandat im Kampf gegen die Terroristen, also gegen die Muslimbrüder, zu erteilen. Und dann noch das Ultimatum gestern, das war noch einen drauf. Das dürfte tatsächlich auf beiden Seiten stark mobilisiert haben. Zeigen wird sich das aber wohl erst nach Sonnenuntergang, also nach 19 Uhr, wenn Iftar-Zeit ist, also das Fastenbrechen.
Sie sind eben aus Kairo zurück. Wie viel bekommt man da im Alltag eigentlich mit von dieser heiklen politischen Situation, in der das Land steckt?
Es wird überall über Politik diskutiert. Es ist aber eigentlich eine recht widersprüchliche Situation. Der Alltag pulsiert größtenteils mehr oder weniger normal. Es ist Ramadan, deshalb wird weniger gearbeitet. Dieser Ramadan ist eher gedämpft. Also kommt nicht die Feststimmung auf, die sonst eigentlich herrscht. Immer wieder gibt es Blockaden der Mursi-Gegner, also Plätze, Straßen werden kurzzeitig besetzt und da kann es auch zu Auseinandersetzungen kommen. Auf beiden Seiten sind Waffen vorhanden. Es gibt also auch Schießereien, auch bei mir in der Straße, also zwei Straßen weiter, ist am Montag geschossen worden. Was mir vor allem aufgefallen ist und was erschreckend ist, es gibt nur noch Schwarz und Weiß, es gibt keine Grautöne mehr. Und es gibt auch kaum kritische Stimmen zur Rolle der Armee oder zur Tatsache, dass sich die alten Mubarak-Leute immer schamloser breit machen im Land. Dann kommen noch die Medien hinzu, die verbreiten Gerüchte und heizen die Stimmung gegen die Muslimbrüder zusätzlich an. Es herrscht auch eine eigentliche Paranoia gegenüber ausländischen Journalisten. Die Revolution, kann man zusammengefasst sagen, hat irgendwo seine Unschuld verloren.
Gut, sind Sie gesund und munter zurück. Besten Dank für diese Informationen, Matthias Kündig. Matthias Kündig hat über die Situation in Ägypten berichtet und auch in Tunesien ist die Lage alles andere als ruhig, Bettina Studer.
Dort sind nämlich Zehntausende dem Aufruf des größten tunesischen Gewerkschaftsbunds zum Generalstreik gefolgt. Sie haben sich auf den Straßen versammelt, um gegen die Ermordung des Oppositionspolitikers Mohamed Brahmi zu protestieren. Die Opposition macht die regierende islamistische Ennahda-Partei für den Mord verantwortlich. Das tunesische Innenministerium seinerseits beschuldigt salafistische Extremisten, die bereits in die Ermordung des Oppositionspolitikers Belaid im Februar verwickelt gewesen seien. Beide Politiker sind offenbar mit derselben Waffe erschossen worden. Israel erschwert Vertretern der Europäischen Union die Hilfsarbeit für die Palästinenser. Unter anderem dürfen EU-Diplomaten nicht mehr von Israel aus in den Gazastreifen gelangen, wie ein Regierungssprecher erklärte. Mit diesen Maßnahmen reagieren die israelischen Behörden auf neue Regeln zur Vergabe von EU-Geldern an Israel. Die EU will nicht, dass ihre Fördermittel auch Siedlungen in den von Israel besetzten Gebieten im Westjordanland und in Ostjerusalem zugutekommen. In der Affäre um Sexpartys mit Prostituierten soll dem früheren Chef des Internationalen Währungsfonds, Dominique Strauss-Kahn, nun doch der Prozess gemacht werden. Die Untersuchungsrichter im nordfranzösischen Lille haben gegen Strauss-Kahn Anklage erhoben wegen bandenmäßiger schwerer Zuhälterei. Mitte Juni hatte die Staatsanwaltschaft von Lille beantragt, das Verfahren gegen den früheren IWF-Chef einzustellen. Sie befand, es liege nicht genug belastendes Material gegen ihn vor. Das hochverschuldete Portugal will seine Unternehmenssteuern senken von 25% auf 19%. Das gibt die Regierung bekannt. Die Senkung erfolge schrittweise. Sie beginne ab nächstem Jahr und dauere bis 2018. Mit der tieferen Unternehmenssteuer will Portugal Investoren anlocken, um seine Wirtschaft zu beleben. In den USA, in Kanada und in Deutschland wird immer mehr Schweizer Käse gegessen, in Italien immer weniger. Das zeigen die Exportzahlen des ersten Halbjahres 2013. Demnach hat der Export von Schweizer Käse gegenüber der Vorjahresperiode insgesamt um 800 Tonnen zugenommen oder um 2,7%. Total wurden über 31.000 Tonnen Käse ins Ausland verkauft, mit 14.000 Tonnen am meisten nach Deutschland. Zwei Gymnasiasten aus dem Kanton Zürich und einer aus Bern sind an der Internationalen Chemie-Olympiade in Moskau ausgezeichnet worden. Sie gewannen je eine Bronzemedaille, wie der Verband Schweizer Wissenschaftsolympiaden mitteilte. Damit habe die Schweiz das beste Resultat seit 9 Jahren realisiert. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.784 Punkten, minus 1,0%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.417 Punkten, minus 0,9%. Der Euro wird zu 1.2328 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,91 Rappen.
Info 3 Abend.
Es ist Ferienzeit und Freitagabend, der ideale Zeitpunkt, um auf einer Autobahn ein bisschen Stau zu produzieren. Genau das hat im Tessin die Lega dei Ticinesi vor. Sie führt zurzeit auf der A2 zwischen Lugano und Airolo eine sogenannte Bummelfahrt durch. Die rechtspopulistische Lega will nun also wieder mal einen spektakulären Coup lancieren. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten im Tessin, mit Alexander Grass. Um 16 Uhr war Besammlung in Lugano Nord. Sie waren dort. Hat es denn schon Stau gegeben?
Ich würde sagen, nein, der große Coup ist zu einer kleinen Episode geschrumpft. Ich habe nur 20 Autos gezählt. Es waren mehr Polizisten im Einsatz als Demonstranten, die ich gesehen habe. Bei Biasca hat diese kleine Kolonne dann die Autobahn verlassen, um die auf der Kantonstraße weiterzufahren, um einen Ferienfahrerstau zu umfahren. Und um 5:30 soll die Kolonne dann wenden in Airolo oben und wieder herunter Richtung Süden fahren.
Also das scheint nicht der große Coup zu sein. Die Lega will mit der Bummelfahrt Bundesbern aufrütteln. Die Partei sagt, die Landvögte in Bern behandelten das Tessin stiefmütterlich. Was soll das?
Ja, das sind wirklich alte Lega-Forderungen. Das ist der große Kanon, eben die Landvögte in Bern, die das Tessin bestehlen. Bilaterale Verträge, freier Personenverkehr, alles ein Desaster, sagt die Lega. Infrastrukturprojekte im Tessin werden in Bern dann zurückgestuft. Die Tessiner hätten 380 Millionen Franken zu viel einbezahlt in die Krankenkassen. Die Autobahnvignette von 100 Franken zuletzt noch, das ist Diebstahl, sagt man bei der Lega. Aber eben, offensichtlich bringt man damit kaum jemand auf die Straße.
Die Lega war einmal eine Protestpartei, heute ist sie stärkste Kraft in der Tessiner Kantonsregierung. Warum hat sie denn solche Protestaktionen wie diese heute nötig?
Ja, ich denke, die sind auf der Suche nach ihrer Identität. Der Lega-Gründer und auch Übervater Giuliano Biniasca ist gestorben. Die Lega befindet sich jetzt an den Schalthebeln der Macht, auch in der Stadt Lugano. Da muss aber ein scharfes Sparprogramm durchgezogen werden, weil die Steuereinnahmen ausgeblieben sind. Hier muss die Lega Steuererhöhungen durchsetzen, ein Sparprogramm bringen. Das ist nichts Gutes für eine Protestpartei. Und es wird immer schwieriger, diese zwei historischen historischen Seelen, eben diese Barrikadenpartei und die Partei, die eben in den Regierungen drin sitzt, diese beiden Flügel zusammenzubringen.
Besten Dank, das waren Informationen direkt aus dem Tessin von Alexander Grass.
Info 3 Abend.
Es war eine Szene wie aus einem Actionfilm. Zwei Autos durchbrechen gestern Abend das Tor der Haftanstalt Büchow im Kanton Waadt. Es kommt zur Schießerei. Die Einbrecher befreien zwei Häftlinge und flüchten. Alles deutet auf eine gezielte Befreiungsaktion hin. Denn die beiden Häftlinge, die nun auf freiem Fuß sind, sind nicht einfach irgendwelche Kriminellen. Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutesohn.
Der eine der beiden Häftlinge war 1992 schon einmal aus derselben Haftanstalt geflohen, der andere ist Mitglied der internationalen Räubergruppe Pink Panther. Diese hat schon Uhren und Schmuck im Wert von mehreren hundert Millionen Franken geklaut, auch in der Schweiz, zum Beispiel in den Bijouterien und Uhrenfabriken in Neuenburg. Die Insassen der Fahrzeuge, die den beiden Häftlingen zur Flucht verholfen haben, schossen mit Kalaschnikows um sich. Das Wachpersonal konnte sich nur noch in Sicherheit bringen, es feuerte keinen einzigen Schuss ab. Laut Waadtländer Polizei trägt der Überfall auf das Gefängnis die Handschrift der paramilitärisch organisierten Räubergruppe Pink Panther aus dem Kosovo. Es ist dies der vierte Ausbruch aus einem Waadtländer Gefängnis innerhalb eines Jahres. Der Kanton hat ein Problem mit der Sicherheit seiner Haftanstalten. Polizeidirektorin Beatrice Metro rechtfertigt sich, dass sich die Zunahme der Ausbrüche deckt mit der Zunahme der Kriminalität in der Waadt. Mehr als 20%.
Nous vivons une augmentation de la criminalité extrêmement importante, plus de 20%. À ces questions, j'ai répondu par.
Sie will im Herbst einen Kredit beantragen, um Infrastruktur und Technik in den Haftanstalten zu verbessern und um das Personal aufzustocken. Wie hoch dieser Kredit ist, ist noch nicht bekannt. Von den Flüchtigen von gestern fehlt bisher jede Spur. Die Waadtländer Polizei nimmt an, dass sie in Richtung Frankreich geflohen sind.
So viel Info 3 für heute. Online gibst du uns unter srf.ch. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.